ARD.
Finn lag da auf dem Untersuchungstisch und wurde so abgefüttert. Und permanent kam so ein Wasserstrudel aus seinem Mund und die Gummibärchen kamen wieder hoch. Und der Arzt hat sich fürchterlich kaputt gelacht. Und dann hat der Arzt gesagt, also, dann sagen Sie ihm doch einfach mal, der soll aufhören zu kotzen.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das, was Patricia Lange da schildert, finde ich ziemlich unglaublich. Patricia ist die Mutter von Finn, um den es heute gehen wird. Er ist damals ein Kleinkind und sie ist mit ihm beim Kinderarzt, weil er sich nach jedem Essen übergibt. Wenn ihr wissen wollt, warum der Arzt so merkwürdig und irgendwie auch unangemessen reagiert, warum Patricia mit ihrer Sorge um Finn Lange nicht richtig ernst genommen wird und was Finns Lieblingspudding, Geschmacksrichtung Vanille, mit der Lösung des Falls zu tun hat, dann bleibt dran, denn genau darüber sprechen wir jetzt. Und damit moin und herzlich willkommen. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Für alle Neuhörer und Hörerinnen unter euch, wir erzählen euch hier alle zwei Wochen einen Medizinkrimi, eine echte Diagnosegeschichte. Es geht um rätselhafte und oft auch richtig bedrohliche Symptome. Es geht um eine verzweifelte Suche nach der Ursache und um engagierte Ärzte und Ärztinnen, die am Ende die rettende Idee haben. Auf dem Weg dahin gibt es manchmal leider aber auch Ärzte, die die Symptome nicht so ernst nehmen. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und führe euch durch die Geschichte. Und heute sitzt mir mal wieder meine Kollegin Gesa Lütten gegenüber. Sie hat den Fall von Finn recherchiert und die Interviews mit allen Beteiligten geführt. Moin Gesa.
Moin Anke.
Gesa, ich finde ja, dass Fälle, in denen es um kranke Kinder geht, immer etwas ganz Besonderes sind. Weil das so schrecklich ist, wenn diese kleinen Menschen schon sowas Schlimmes wie eine lange Krankheit erleben müssen. Und natürlich birgt auch die Suche nach der Diagnose ganz eigene Herausforderungen, weil ja gerade kleine Kinder oft gar nicht genau sagen können, wo genau es wehtut. Wie geht's dir, wenn du so einen Fall recherchierst?
Ja, ähnlich. Also auch mir gehen Fälle mit Kindern natürlich immer besonders nahe. Dieser hier aber auch noch auf einer ganz anderen Ebene. Denn Finn ist ein ganz besonderer Mensch und einige der Ärztinnen und Ärzte haben sein Leid von daher nicht richtig oder womöglich anders als bei anderen Kindern wahrgenommen. Denn Finn ist ein Kind mit Trisomie 21, also mit dem Down-Syndrom.
Okay, das bedeutet, er hat eine genetische Besonderheit. Er trägt ein zusätzliches 21. Chromosom im Inneren seiner Zellen. Normalerweise hat jeder von uns davon zwei. Menschen mit dem Down-Syndrom haben dagegen drei. Deshalb auch der Begriff Trisomie. Menschen mit Down-Syndrom sehen ja oft ein bisschen anders aus. Die lernen häufig langsamer und die haben manchmal auch gesundheitliche Probleme, zum Beispiel angeborene Herzfehler oder ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten. Gleichzeitig sind sie sehr freundlich und aufgeschlossen, haben ganz viel Fantasie und können auch besonders lustig oder manchmal auch musikalisch sein. Als du Finn und seine Mutter Patricia zum ersten Mal getroffen hast, wie hast du die beiden erlebt?
Ich habe die beiden in Bad Soden am Taunus besucht, einer sehr schönen Gegend in der Nähe von Frankfurt. Patricia ist zum Großteil alleinerziehend und hat wirklich viel durchgemacht. Und ich fand es extrem erstaunlich, dass sie trotz allem noch eine so positive und herzliche Art hat. Finn war erst etwas schüchtern, ist dann aber auch immer mehr aufgetaut und hat mir am Ende sogar noch eine kleine Tanzshow geboten. Aktueller Lieblingssong, Cotton Eye Joe.
Okay, witzig. Da habe ich gleich eine ganz persönliche Verbindung zu Finn. Das war die allererste CD, die ich mir mit 12 von meinem Taschengeld gekauft habe.
Nein, echt? Cool. Ihr hättet euch mega verstanden.
Auf jeden Fall.
Ja, ich hatte auch einen richtig tollen Nachmittag bei den beiden. Auch weil Finn wirklich eine sehr einnehmende und herzliche Art hat. Mit dem nettesten Lächeln, das man sich vorstellen kann. Allerdings ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso seine Krankheit lange Zeit nicht richtig ernst genommen wurde.
Okay, Finns rätselhafte Erkrankung, über die wir heute sprechen, liegt ja schon etwas zurück. Wann und wie ging es denn los?
Das ist tatsächlich schon fast 15 Jahre her. Finn war damals 3 Jahre alt und bis dahin ein eher unauffälliges Kind. Mutter Patricia meinte zu mir, er sei ein Baby und Kleinkind gewesen, das eigentlich immer gelächelt, sehr wenig geweint und sich auch sonst super entwickelt hat. Sicherlich auch dank ihrer tollen Unterstützung. Patricia ist nämlich Ergotherapeutin und kennt sich natürlich damit aus, wie man Kinder gut fördern kann. Und was sich dann plötzlich bei Finn geändert hat, hat mir Patricia im Interview so erzählt.
Plötzlich, als er 3 Jahre alt wurde und in den Kindergarten kam, ging es los, dass er eines Morgens anfing zu brechen. Und ja, dann blieb er erstmal eine Woche zu Hause und ich beobachtete die ganze Sache. Und dieses Brechen hörte einfach nicht auf. Und da bin ich voller Sorge zum Kinderarzt gefahren.
Okay, wenn ihr Eltern mit kleinen Kindern seid, dann habt ihr jetzt bestimmt denselben Gedanken wie ich. Finn ist frisch in die Kita gekommen und muss dann spucken. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das ist bestimmt ein Magen-Darm-Infekt. Kitas sind ja ein echtes Paradies für Keime, viele Kinder auf engem Raum. Dazu ist das ja auch so ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen. Dass dann regelmäßig Infekte die Runde machen, kann man eigentlich gar nicht vermeiden. Und auch wenn es super lästig ist, das ist auch eine wichtige Trainingsphase fürs Immunsystem. Wenn sich aber so ein Magen-Darm-Infekt hinzieht und das Kind nichts mehr bei sich behalten kann, dann bitte ab zum Kinderarzt. Was hat der in Finns Fall vermutet?
Finn ist damals Patient in einer Kinderarzt-Gemeinschaftspraxis und zwar von Michael Krause und Dr. Detlef Göpel-Abt. Die beiden kennen Finn seit Geburt und finden es natürlich auch seltsam, dass er auf einmal spuckt, finden aber auch nicht direkt eine Ursache. Sie nehmen Stuhlprobe, tasten den Bauch ab, Ultraschall, Blutabnahme. Alles wirkt auf den ersten Blick in Ordnung. Und dazu kommt, dass Finn neben dem Erbrechen eigentlich keine weiteren Symptome hat. Kein Fieber, kein Durchfall und er wirkt fit, nicht irgendwie lethargisch und krank. Deswegen empfehlen sie erstmal abwarten, beobachten, Tee trinken.
Das ist eher untypisch für eine Magen-Darm-Grippe. Wenn zum Beispiel Rotaviren oder Noroviren dahinter stecken, dann kommt es meistens auch zu Durchfall, zu einer erhöhten Temperatur und auch einem allgemeinen Krankheitsgefühl mit zum Beispiel Bauchweh, Glieder- oder Kopfschmerzen.
Genau, also einen Magen-Darm-Infekt könnten die Kinderärzte schnell und unkompliziert ausschließen.
Bleibt die Frage, was dann das Erbrechen auslöst? Um da eine Idee zu entwickeln, ist vielleicht ganz hilfreich, sich nochmal klarzumachen, wie es überhaupt zum Erbrechen kommt. Das ist eine ganz wichtige Schutzfunktion unseres Körpers. Deshalb haben wir im Gehirn sogar einen eigenen Bereich dafür, das sogenannte Brechzentrum. Und wenn das aktiviert wird, dann sorgt es dafür, dass sich wirklich ruckartig Zwerchfell und Bauchmuskeln zusammenziehen. Und das befördert dann den Speisebrei aus dem Magen wieder nach oben. Ist ja leider was, was die allermeisten von uns kennen und schon mal erlebt haben. Das Brechzentrum, das kann durch ganz unterschiedliche Reize getriggert werden. Zum Beispiel durch Magen-Darm-Infektionen, aber auch durch Alkohol, durch Giftstoffe oder Allergene im Essen oder durch ungewohnte Bewegungen, wie zum Beispiel bei Seekrankheit. Und nicht zuletzt auch durch die Psyche, also durch Angst und Stress.
Finns Kinderärzte sind der Frage natürlich weiter nachgegangen und haben auch nochmal einen Test auf Unverträglichkeiten oder Allergien gemacht, aber alles ohne Befund. Und dann fällt Patricia etwas auf. Die Art, wie Finn spuckt, ist ungewöhnlich.
Es war so, er hat sozusagen gekaut, runtergeschluckt und wenige Minuten später hat er so aufgestoßen und dann kam der Speisebrei wieder raus. Unverdaut und auch nicht irgendwie nach Magensäure riechend.
Das könnte dafür sprechen, dass das Essen gar nicht wirklich in Finns Magen landet. Ihr könnt euch schon mal merken, dass das an späterer Stelle nochmal wichtig werden wird. Hat Patricia das damals den Finns Kinderärzten erzählt und wie haben die das gedeutet?
Ja, bevor sie wieder da ist, hat Finn einen Routinetermin bei seiner Endokrinologin. Es kommt häufiger vor, dass Menschen mit Trisomie 21 Probleme mit der Schilddrüse haben und das ist eben auch bei Finn der Fall. Und dieser Endokrinologin fällt bei der Untersuchung beim Abhorchen ein beunruhigendes Rasseln im Brustkorb auf.
Ja, es hat sich immer so angehört, als hätte er irgendwie ganz viel Schleim in der Lunge. Es war immer so, also wie ein Kater, der laut schnurrt und das tags wie nachts. Ich habe immer gedacht, das Kind ist total verschleimt.
Als Patricia der Ärztin dann noch erzählt, dass Finn in letzter Zeit immer sein Essen ausspuckt, wird die Ärztin hellhörig und empfiehlt, dass sich das mal eine Expertin oder ein Experte für das Verdauungssystem angucken sollte.
Sie hält also einen Zusammenhang für möglich zwischen dem Erbrechen und dem Rasseln in der Lunge.
Genau.
Denkbar wäre ja zum Beispiel, dass Finn einen Teil des Erbrochenen einatmet, dass dann Mageninhalt und Magensäure in die Lunge gelangen. Und das kann dann zu einer Reizung und auch einer Entzündung der Lunge führen. Mediziner sprechen in solchen Fällen von Aspirationspneumonie. Und die ist gefährlich, denn die kann unbehandelt in ganz schlimmen Fällen zu einer Sepsis führen. Also mal abgesehen davon, dass ständiges Spucken nach dem Essen so oder so nicht gut für ein Kleinkind ist, gibt's jetzt noch einen Grund mehr, genau hinzugucken und möglichst schnell eine Lösung zu finden.
Und dazu kommt noch, dass Patricia merkt, wie Finn immer mehr unter dem ständigen Erbrechen leidet.
Denn er hat sonst kilometerlange Bahngleise durch die Wohnung gebaut und hat seinen Zug fahren lassen. Das war nicht mehr interessant. Er lag nur noch da und hat quasi gegessen, gebrochen, gegessen, gebrochen und war energielos. Und das hat mir totale Sorgen gemacht.
Ja, total verständlich, denn über eine weitere, nicht zu unterschätzende Gefahr bei ständigem Erbrechen haben wir noch gar nicht gesprochen. Wer das Essen nicht bei sich behält, dem fehlen Kalorien und damit natürlich auch Energie. Gerade kleine Kinder brauchen Beides natürlich dringend zum Wachsen, aber noch viel akuter ist, wenn auch keine Flüssigkeit mehr aufgenommen werden kann. Mhm. Denn so oder so verlieren wir jeden Tag über den Urin, übers Atmen und Schwitzen etwa 2 Liter Flüssigkeit. Und wenn die nicht ausgeglichen wird, dann dehydrieren wir und das kann relativ schnell lebensgefährlich werden. Konnte Finn denn wenigstens kleine Mengen Wasser bei sich behalten?
Ja, wobei man hier betonen muss, dass Patricia da auch sehr drauf geachtet hat und mit einer unfassbaren Geduld dafür gesorgt hat, dass er immer wieder kleine Schlucke trinkt, damit er eben nicht völlig austrocknet. Patricia macht nun also einen Termin beim Kindergastroenterologen und steckt viel Hoffnung in diesen Besuch. Der Experte wird schon wissen, was da los ist und der wird uns helfen, denkt sie sich. Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Denn der Gastroenterologe hört sich, so hat Patricia mir das berichtet, relativ uninteressiert an, was sie so über Finns Essverhalten erzählt. Dann macht er bei Finn einen Ultraschall der Bauchorgane und kann zunächst nichts Auffälliges erkennen. Um also etwas mehr Bewegung in die Verdauungsorgane zu bringen, gibt der Finn schließlich ein paar Gummibärchen zu essen und etwas Wasser zu trinken. Und als Patricia mir erzählt hat, was dann passiert ist, hat mich das wirklich fassungslos gemacht.
Finn lag da auf dem Untersuchungstisch und wurde so abgefüttert. Und permanent kam so ein Wasserstrudel aus seinem Mund und die Gummibärchen kamen wieder hoch. Und der Arzt hat sich fürchterlich kaputt gelacht. Und dann hat der Arzt gesagt, also, dann sagen Sie ihm doch einfach mal, der soll aufhören zu kotzen. Und ich habe echt gedacht, ich höre nicht recht.
Wenn ich das höre, dann muss ich richtig schwer schlucken, weil das natürlich eine total absurde und irgendwie auch unprofessionelle Reaktion ist. Das macht mich richtig wütend. Gesa, war das Überforderung auf Seiten des Arztes oder Desinteresse? Oder warum hat er Finns Problematik offenbar überhaupt nicht ernst genommen?
Ja, das ist die große Frage, die sich auch noch weiter durch Finns Diagnosegeschichte ziehen wird. Und darüber habe ich natürlich auch mit Patricia gesprochen. Und wir können hier nur Vermutungen anstellen. Also womöglich lag es ein bisschen an Finns sonniger Art. Wie anderen Menschen auch hat Finn den Ärzten immer ein Lächeln geschenkt und wirkte womöglich dadurch weniger leidend als andere Kinder mit ähnlicher Symptomatik. Dazu kommt, dass Patricia es doch irgendwie geschafft hat, dass er trotz des ganzen Spuckens ein bisschen Essen und Trinken drin behalten hat. Teilweise saß sie mehrere Stunden mit ihm am Abendbrottisch, damit er nicht total hungrig ins Bett gehen musste. Er sah also schmal, dünn aus, aber nicht bedrohlich abgemagert. Und dieser Gastroenterologe dachte offenbar, so jedenfalls Patricias Eindruck, dass Finn ein lustiges Spiel betreibt, was er einfach nur wieder aufhören muss.
So richtig geht das in meinen Kopf trotzdem nicht rein, Gesa. Wenn jetzt so eine extrem besorgte Mutter kommt und erzählt, das Kind erbricht seit Wochen alles, was es ist, sofort wieder, dann muss ich das als Arzt oder Ärztin doch erstmal glauben und irgendeine Art von Hilfe anbieten.
Ja, das findet Patricia auch und man merkt es ja bereits, sie ist eine Löwenmutter und lässt natürlich auch in diesem Fall nicht locker. Sie erklärt also nochmal deutlich, dass Finn bei jedem Essen spuckt, dass er schwächer wird und dass er das ganz sicher nicht einfach aus Spaß macht. Und der Kindergastroenterologe entscheidet dann tatsächlich bei Finn eine Magen-Darm-Spiegelung zu machen.
Toll, dass Patricia da so hartnäckig geblieben ist.
Auf jeden Fall. Finn bekommt also einen ambulanten Termin. Er wird dann in Narkose versetzt. Der Arzt führt über den Mund einen Schlauch mit einer Kamera ein, sieht sich die Speiseröhre an, schiebt das Endoskop weiter, sieht sich dann den Magen an. Aber so richtig schlau wird er auch nicht aus dem, was er da zu sehen bekommt.
Er kam dann in den Aufwachraum, als die Magenspiegelung vorbei war und sagte, also außer, dass so ein bisschen die Magenschleimhaut gereizt war, war nichts zu sehen. Ist alles bestens. Der soll halt einfach ein bisschen langsamer essen und ein bisschen intensiver kauen.
Sein Verdacht, möglicherweise hat Finn mit einem Reflux zu kämpfen.
Das kennen auch bestimmt viele von euch. Gastroösophagealer Reflux oder auch ganz einfach Sodbrennen. Das bedeutet grundsätzlich erstmal, saurer Mageninhalt fließt in die Speiseröhre zurück. Gerade bei Säuglingen ist das bis zum gewissen Maß normal. Jedes feuchte Bäuerchen nach dem Stillen ist ja so eine Art von Reflux. Das liegt daran, dass bei ihnen oft der Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen noch nicht richtig funktioniert. Und das ist in den allermeisten Fällen nicht krankhaft und gibt sich im Alter von ungefähr 1,5 Jahren von selbst. Kleinkinder, die älter als 2 Jahre sind, so wie Finn zu dem Zeitpunkt, haben dagegen nur noch sehr selten Reflux. Gibt es von dem Kindergastroenterologen denn Therapieempfehlungen, außer dass Finn langsamer essen und intensiver kauen soll?
Ja, Finn hat dann Magensäurehemmer, also ein Medikament bekommen, das verhindern soll, dass der Speisebrei seine Speiseröhre angreift. Und das war's dann aber auch. Erstaunlicherweise geht es Finn nach dem Besuch beim Kindergastroenterologen dann auch in den ersten Tagen besser. Aber es geht schnell wieder los. Finn erbricht sich wieder nach jedem Essen.
Und es wurde mit der Zeit halt auch immer schlimmer. Also es hat sich zugespitzt. Und das Würgen wurde also in der Speiseröhre intensiver. Er hat so richtig sich so angefangen, so von innen nach außen auszustülpen. Also es hat diesen Jungen fast zerrissen beim Erbrechen. Und was mir halt besonders große Sorgen gemacht hatte, war, dass so alles, was wir an Flüssigkeit reingegeben haben, Wasser, Tee, Milch, alles kam in schwallartigen Schüben wieder raus. Ich konnte nichts in dieses Kind reinkriegen. Und das hat mich fertig gemacht. Also das hat mich wirklich verzweifeln lassen.
Wie lange geht das zu dem Zeitpunkt denn schon so?
Ja, wie es immer so ist, bis zum Fachtermin dauert es. Also mittlerweile sprechen wir schon eher von Monaten, die das so geht.
Und Patricia ist alleinerziehend und muss das weitgehend ohne Hilfe hinbekommen. Das stelle ich mir noch mal besonders belastend vor. Ist Finn denn eigentlich die ganze Zeit zu Hause geblieben?
Nee, also nachdem klar war, dass es nichts Ansteckendes ist, durfte Finn dann auch wieder in die Kita. Und die waren wohl sehr verständnisvoll und die Kids alle ganz lieb zu Finn. Er hat dann beim Essen immer so ein Eimerchen bekommen, in das er sich erbrechen konnte. Und alle haben ihm dort das Gefühl gegeben, dass er ein ganz normaler Junge ist, der eben ein bisschen komisches Essverhalten hat. Anders ist es in der Außenwelt. Finn muss sich ja überall erbrechen. Patricia hat immer und überall Tücher dabei und muss viele fiese Blicke aushalten. Im Supermarkt, bei Ärzten. Ins Restaurant geht sie schon gar nicht mehr. Und auch sonst kann sie mit Finn kaum noch etwas machen oder unter Menschen gehen.
Und es war ja auch so, dass unsere Freunde und Familie sich ja auch so ein bisschen zurückgezogen hatten. Es war ja auch eklig. Also das konnte keiner so richtig verstehen, was da abging. Und niemand wollte da so ein kotzendes Kind bei sich haben. Und deswegen, also ich habe mich völlig allein gelassen gefühlt, völlig hilflos gefühlt.
Da bringt sie etwas zur Sprache, was viele kennen, die an einer chronischen schweren Erkrankung leiden. Krankheit kann total einsam machen, wenn man viele Dinge durch so eine Krankheit nicht mehr mitmachen kann, wenn man nicht immer happy ist, sondern vielleicht auch oft traurig oder verzweifelt, dann kann das Einfluss auf die sozialen Beziehungen nehmen und manchmal sogar zu richtiger Isolation führen. Es gibt sogar eine Studie, die zu dem Schluss kommt, dass Menschen mit einer chronischen Krankheit ein doppelt so hohes Risiko für Einsamkeit haben wie Gesunde. Ich finde ja, das wird oft unterschätzt. Was mich interessieren würde, wart ihr auch schon mal länger krank oder lebt ihr mit einer chronischen Erkrankung? Dann schreibt uns doch mal oder kommentiert, welche Unterstützung ihr euch von euren Mitmenschen wünschen würdet. Aber zurück zu Patricia und Finn. Wie sind die beiden damit umgegangen?
Patricia hat sich voll in die Recherche gestürzt. Sie will natürlich weiter die Ursache finden. Kindergastroenterologen für eine Zweitmeinung sind in der Gegend rar gesät, aber sie findet eine Klinik, die sich auf die Diagnostik ungewöhnlicher Krankheiten spezialisiert hat. Und da ist er wieder, der Hoffnungsschimmer.
Ja, klingt natürlich erstmal super. Diagnostik, ungewöhnliche Krankheiten. Ich würde mal sagen, das passt zu Finn.
Und auch seine Kinderärzte lassen sich sofort von dieser Idee überzeugen, denn auch sie sehen, wie ernst die Lage ist. Finn ist seit einem Jahr nicht mehr gewachsen und er wiegt mit mittlerweile fast 4 Jahren nur knapp 10 Kilo.
Und das ist richtig wenig, damit ihr eine Vorstellung habt. Ich habe extra nochmal in die Entwicklungstabellen für Kinder mit Down-Syndrom geguckt. Mit 10 Kilo liegt Finn ganz am unteren Ende des Spektrums. Normal wären eher 14 bis 15 Kilo.
Ja, höchste Zeit also fürs Krankenhaus. Und Patricia bekommt ohne Probleme eine Überweisung mit.
Finn ist ja offenbar durch seine rätselhaften Beschwerden mangelernährt. Wenn Kindern wichtige Nährstoffe fehlen, dann kann das eine ganze Reihe negativer Folgen haben. Die Kinder haben dann weniger Muskeln, die haben eine schlechtere Knochendichte, eine schlechtere Wundheilung und auch ihr Immunsystem arbeitet nicht richtig. Und das bedeutet, dass Kinderkrankheiten, die andere Kinder gut wegstecken können, bei mangelernährten Kindern schnell richtig gefährlich werden können. Jetzt also ins Krankenhaus und dann gründliche Ursachensuche, Gesa?
Naja. Patricia geht mit Finn in dieses Diagnostikzentrum. Natürlich, wieder viel Hoffnung im Gepäck. Aber die wird ihr quasi ab Minute 1 wieder genommen, denn sie wird ziemlich patzig empfangen, so nach dem Motto, und Sie sind jetzt wegen eines Magen-Darm-Infekts hier bei uns in der Spezialklinik? Und Patricia erzählt eingeschüchtert, nie, Finn erbricht nun seit einem Jahr, er wird immer schwächer und so weiter. Und tatsächlich stellen die Ärzte auch fest, dass Finn sehr dehydriert ist, er muss also an den Tropf. Aber mehr Ideen haben sie dann auch nicht. Also bittet Patricia darum, dass sich jemand mal ansieht, wie Finn bricht. Sie hat nach wie vor das Gefühl, dass man daraus schon viele Schlüsse ziehen könnte. Einerseits ist es immer noch so, dass das Erbrochene quasi unverdaut wieder ausgespuckt wird. Und das zweite ist, dass er sich so häufig so explosiv und schwallartig erbricht. Also entscheidet ein Arzt, dass eine Krankenpflegerin beim Mittagessen dabei sein soll.
Und ich weiß noch, es gab Brötchen und so einen Eintopf. Und Finn aß, ich durfte ihn nicht füttern. Und er hat dann den Löffel rein und hat Hunger gehabt und vom Brötchen abgebissen. Und dann gurgelte es laut in ihm und er erbrach alles. Und die Schwester saß daneben und sagte, das habe ich ja noch nie gesehen.
Die Pflegerin holt dann den Arzt dazu und berichtet, was sie gesehen hat. Aber der hört gar nicht richtig zu, sondern achtet nur auf Finn, der ihn demütig anlächelt. Denn Finn hat Angst vor dem Arzt. Und wenn er Angst vor Menschen hat, dann versucht er besonders freundlich zu gucken.
Und Finn saß auf meinem Schoß, schaute diesen Arzt an, grinste verlegen und es kam immer noch so ein bisschen Essensschübe raus. Und ich wischte dann sofort an seinen Mund und Finn, vorsichtig, bitte ins Tuch spucken. Und der Arzt so, das macht er doch gerade mit Absicht, der lacht doch dabei. Ja, und er sagte dann zu mir, Sie müssen jetzt einfach mal richtig autoritär auftreten und sagen Schluss. Und ich dachte, ich höre nicht recht, also mir zerriss es das Herz.
Oh Mann, Gesa, ich muss mich jetzt hier wirklich ein bisschen kurz aufregen. Wie kann man denn aus dem Stand zu so einem harten Urteil kommen? Es ist ja nicht so, als würde Finn dieses halbgekaute Essen wieder ausspucken, so wie Kleinkinder das manchmal aus Trotz machen, mit Spinat zum Beispiel. Die Pflegerin hatte das ja auch gesehen, wie er richtig schwallartig erbrochen hat. Sowas macht ein Kind doch nicht über Monate hinweg immer wieder freiwillig. Und vor allem ist Brechreiz ja auch überhaupt nichts, was man mit reiner Willenskraft herbeiführen kann. Noch dazu haben die Ärzte im Krankenhaus doch auch festgestellt, dass er dehydriert ist und darüber hinaus irgendwie objektiv messbar zu klein und zu leicht. Wieso wird das alles nicht ernster genommen?
Ja, das ist die große Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich lehne mich jetzt natürlich etwas aus dem Fenster, aber es wird vermutlich schon auch etwas damit zu tun haben, dass Finn durch seine Trisomie 21 eine Art hat, die ihn etwas anders wirken und handeln lässt als andere Kinder in dem Alter. Patricia meinte zu mir, dass es häufig auch mal hieß, na ja, die Kinder mit Trisomie, die wollen eben nicht immer so, wie die Eltern das wollen. Oder andere Sprüche aller, na ja, bei solchen Kindern ist das ja normal, dass irgendwie was komisch ist oder so.
Okay, also fehlende Sensibilität, falsche Vorurteile und vielleicht auch fehlendes Wissen oder fehlende Erfahrungen mit den Besonderheiten von Kindern mit Down-Syndrom. Mhm. Also zum Beispiel, dass dieser behandelnde Arzt im Krankenhaus nicht verstanden hat, dass Finns Lächeln kein Zeichen von Frechheit oder eine Provokation war, sondern offenbar ja eines von Angst oder ich möchte unbedingt gemocht werden.
Ja, und dann kommt noch was dazu. Die enge Mutter-Kind-Beziehung zwischen Patricia und Finn wurde häufig auch fehlinterpretiert. Die meisten Ärzte haben da keine fürsorgliche Mutter gesehen, sondern eine, die Symptome womöglich völlig überinterpretiert, die zu fürsorglich ist und mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit dafür sorgt, dass Finn absichtlich erbricht.
Aber auch hier, Gesa, es ist physiologisch ja eigentlich nicht möglich, durch reine Willenskraft Erbrechen herbeizuführen. Die Aufmerksamkeit einer Mutter reicht dafür nicht. Es braucht ja schon irgendwie einen Reiz, also zum Beispiel der Finger im Rachen oder aber ein Brechmittel. Also ich könnte jetzt hier noch spekulieren, ob Patricias Sorge sich irgendwie so als starker Stress auf Finn überträgt, dass ihn das zum Erbrechen bringt, aber das erscheint mir schon auch irgendwie weit hergeholt, zumal er ja auch regelmäßig in der Kita gespuckt hat, wenn Patricia gar nicht dabei war.
Ja, gut, also der Arzt lässt es dann tatsächlich auch nicht nur darauf beruhen. Es soll noch eine neue Magenspiegelung bei Finn gemacht werden, direkt am nächsten Tag. Und dann sagt der Arzt noch, naja, und wenn da nichts bei rauskommt, dann überweisen wir ihn in die Psychiatrie. Finn wird entlassen und am nächsten Tag findet dann die Magenspiegelung statt, also ambulant. Wieder wird Finn in Narkose gelegt, wieder wird eine Kamera bzw. das Endoskop durch die Speiseröhre bis zum Magen geführt und es werden Proben genommen. Danach kommt Finn in den Aufwachraum, wo Patricia natürlich angespannt auf ihn wartet und der Arzt möchte gleich mit ihr die Ergebnisse besprechen.
Der Arzt war noch nicht richtig mit oben und sagte im Vorbeigehen zu mir, Sie gehen jetzt mit ihm in die Psychiatrie und dort muss er das Kotzen abgewöhnt bekommen.
Mit anderen Worten, der Arzt hat bei der Magenspiegelung wieder nichts Auffälliges gefunden und das bestärkt seinen Verdacht, dass Finn das Erbrechen extra herbeiführt. So wie Patricia das schildert, hat er das aber nicht besonders empathisch, feinfühlig oder zumindest sachlich in ruhiger Atmosphäre kommuniziert.
Nee, ganz im Gegenteil. Er konfrontiert sie dann sogar noch mit Vorwürfen. Denn das Einzige, was sie bei der Spiegelung gefunden haben, waren Essensreste in der Speiseröhre. Und dann kriegt sie nochmal richtig Ärger, weil Finn natürlich eigentlich nüchtern erscheinen sollte und sie ihm ja anscheinend etwas zu essen gegeben hat. Was sie natürlich nicht getan hat, weil sie wusste, wie gefährlich das ist.
Okay, auch diese Speisereste sind eigentlich ein Indiz, werden hier durch den Arzt aber wieder fehlinterpretiert.
Ganz genau. Finn wird letztlich entlassen mit der Bestätigung, dass es sich am ehesten um einen Reflux handelt und dass zusätzlich vermutlich so etwas wie ein habituelles Erbrechen vorliegt. Das bedeutet wiederholtes gewohnheitsmäßiges Erbrechen ohne organische Ursache.
Gesa, ich hatte diesen Begriff tatsächlich noch nie gehört und habe gleich mal nach wissenschaftlichen Quellen geschaut und dabei vor allem Artikel und Fallbeschreibungen aus den 1920er Jahren gefunden, als den Ärzten ja schlicht noch die Untersuchungsmethoden fehlten, um viele heute bekannte organische Ursachen festzustellen. Also das Ergebnis meiner Kurzrecherche war, habituelles Erbrechen, das taucht als Differentialdiagnose zwar noch als Begriff in der Literatur auf, zum Beispiel in einer Leitlinie von 2004, aber daran soll eigentlich erst gedacht werden, wenn eine ganze lange Liste anderer organischer Ursachen sicher ausgeschlossen wurde. Und natürlich gibt es auch bei Kindern Fälle von psychosomatischer Übelkeit mit Erbrechen. Das kann mal eine Angststörung sein, die dahinter steckt, Depressionen, Mobbing in der Schule. Aber das erscheint mir nach allem, was du jetzt so über Finn und Patricia erzählt hast, eigentlich relativ unwahrscheinlich. Mhm. Wie geht's Patricia in dieser Situation? Vor allem, wie geht sie damit um, dass der Arzt einen Psychiatrieaufenthalt empfiehlt?
Ja, Patricia geht mit Finn nach Hause und grübelt. Ist womöglich doch etwas dran? Ist sie womöglich doch völlig auf dem falschen Dampfer? Aber dann sieht sie wieder ihr Kind, wie es leidet. Finn liegt häufig kraftlos auf dem Bauch. Er scheint mittlerweile auch Schmerzen zu haben. Und egal, was sie ihm die nächsten Tage zu essen oder zu trinken gibt, alles spuckt er wieder aus.
Ich dachte, der stirbt. Also ich dachte, wenn wir jetzt keine Lösung finden, stirbt dieses Kind. Weil ich habe ja auch kein Wasser in ihn reingekriegt. Es blieb nichts drin. Und ich habe echt gedacht, der übersteht seinen 5. Geburtstag nicht.
Ich kann mir das fast gar nicht ausmalen, welche Ängste sie da ausgestanden haben muss.
Ja, weil Patricia letztlich nichts unversucht lassen möchte, macht sie dann doch einen kurzfristigen Termin bei einer Kinderklinik um die Ecke, die auch eine psychiatrische Station hat. Aber schon beim ersten Besuch bekommt sie ein mulmiges Gefühl im Bauch. Die Ärztin dort spricht davon, dass Finn das richtige Essen beigebracht werden muss, damit er sich das Erbrechen abgewöhnt und er eine Logopädin an die Seite gestellt bekommen muss. Und naja, Patricia ist ja selbst Ergotherapeutin. Natürlich hat sie mit Finn bereits Ess- und Trink- und Schlucktraining gemacht, aber das alles hat ja überhaupt nichts gebracht. Sie glaubt, das ist nicht der richtige Weg. Also nimmt sie Finn wieder mit nach Hause und die Verabschiedung ist kühl. Und Patricia ist jetzt nicht nur ratlos, sondern sie befällt auch ein mulmiges Gefühl. Alle wollen Finn in die Psychiatrie schicken und sie verweigert sich. Was, wenn das Jugendamt sich irgendwann einschaltet?
Ich hatte totale Panik, dass sie mir Finn wegnehmen und ihn ohne mich in irgendeinen psychiatrischen Aufenthalt stecken. Weil ich habe immer dafür gesorgt, dass er, selbst wenn er auch nichts drin behalten konnte, 24 Stunden, wenn es notwendig war, Wasser eingeträufelt bekommen hat und irgendwie ein bisschen Essen. Und deren Meinung war, man muss Essen entziehen, dass er auch mal wieder Lust hat zu essen. Und ich dachte, wenn die das machen, das ist das Todesurteil für das Kind.
Es ist wirklich eine ganz schwere Situation. Sie steht ja mit ihrem Gefühl, ihrem Instinkt in diesem Moment allein gegen eine ganze Riege von Fachärzten und Fachärztinnen.
Ja.
Habt ihr das schon mal erlebt? Das würde mich total interessieren. Das muss ein enormer innerer Kampf für Patricia gewesen sein. Ich habe so dieses Bild vor meinem inneren Auge. Sie ist ja wie in so einer Art Einbahnstraße gefangen. Alle Schilder zeigen in Richtung Psychiatrie. Daneben stehen, metaphorisch gesprochen, jetzt Verkehrspolizisten und winken auch in diese Richtung. Und sie muss entscheiden, ob sie auf eigene Verantwortung hin einen U-Turn macht.
Ja, das Bild beschreibt die Situation, glaube ich, perfekt. Zum Glück hilft ihr in diesem Moment eine zufällige Beobachtung. Patricia lässt Finn nachts immer bei sich im Bett schlafen. Sie bettet ihn aufrecht, weil das wichtig ist bei Reflux und helfen kann.
Stimmt, das kennen sicher auch viele von euch. Wer Reflux hat, der sollte am besten auf der linken Körperseite schlafen und mit dem Kopf so ein bisschen erhöht. Dann ist der Magen so positioniert, dass er nicht so schnell ich nenne es mal, auslaufen kann.
Richtig. Aber diese aufrechtere Schlafposition hilft bei Finn in dieser Nacht nicht. Patricia sieht, Finn erbricht sich sogar im Schlaf. Was natürlich total gefährlich ist, weil er dabei unbemerkt das Erbrochene einatmen könnte. Sie wischt also alles weg und merkt, während das Essen aus Finns Mund sprudelt, schläft er wirklich tief und fest.
Und dann dachte ich, und das kann nicht psychisch sein. Wenn sie ihm unterstellen, dass er mit Absicht spuckt und dass er sich das antrainiert hat und das einfach willentlich hervorruft oder aus einem Muster nicht mehr rauskommt, dann bitte schön im Wachbewusstsein, ja, aber nicht im Schlaf, nicht im Tiefschlaf.
Und damit ist dann ihre Unsicherheit beseitigt oder der letzte kleine Zweifel, der ist weg. Wie sieht ihr U-Turn denn jetzt aus, Gesa?
Ja, ich würde sagen, der Blinker ist gesetzt und die Reifen quietschen. Sie fährt am nächsten Tag mit Finn in die Kinderarztpraxis zu Michael Krause und Dr. Detlef Göpel-Abt. Sie hat selbst nochmal viel recherchiert und Untersuchungen gefunden, die bei Finns Diagnostik helfen könnten. Zum Beispiel hat noch nie jemand die Bewegung seiner Speiseröhre oder des Magens gemessen. Und es könnte ja sein, dass damit was nicht stimmt. Das hatte sie auch im letzten Krankenhaus angesprochen, aber da hieß es, sowas macht man nicht bei Kindern, das ist viel zu gefährlich. Finns Kinderärzte wissen mittlerweile auch nicht mehr weiter. Alle Fachärzte sind ja der Meinung, eigentlich ist alles in Ordnung bei Finn. Maximal könnte es ein Reflux sein. Und auch der Entlassungsbrief des Krankenhauses ist irritierend. Wir hören dazu jetzt mal Dr. Detlef Göpel-Abt.
Man konnte nicht die Ursache letztendlich klären, dass sogar der Verdacht dann aufkam, dass die Mutter vielleicht das irgendwie initiiert oder vorhält. Es ist nicht immer schwer auszuschließen, aber das war eigentlich überhaupt nicht in unserem Vorstellungsbereich. Es musste was anderes sein.
Was Detlef Göpel-Abt da so vorsichtig und ein bisschen kryptisch anspricht, ist ein schwieriges, aber auch ein wichtiges Thema, das man nicht unterschätzen darf. Eltern, die die Krankheiten ihrer Kinder initiieren, also selbst hervorrufen, sowas nennt man das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Und es bedeutet, dass meistens Mütter Krankheiten erfinden oder sogar durch Hilfsmittel bei ihren Kindern auslösen. Das handelt sich um eine seltene und wirklich schwere psychische Störung. Die Ursache, die kennt man nicht so genau. Häufig kommen die betroffenen Mütter oder in seltenen Fällen auch mal Väter aus dem medizinischen Bereich und kennen sich darum gut damit aus, wie man bestimmte Symptome erzeugen kann. Da die Eltern sich meistens dem Anschein nach ganz aufopferungsvoll um das Kind kümmern, ist so eine Störung für Ärzte schwer zu diagnostizieren. Typisch ist, dass sich trotz vieler Untersuchungen keine Ursache für die Beschwerden der Kinder finden lassen. Gesa, ich hatte ehrlich gesagt vorhin schon ganz kurz den Gedanken, dass die Kindergastroenterologen im Krankenhaus in Finns und Patrizias Fall möglicherweise an das Syndrom gedacht haben könnten. Mhm. Und deshalb so harsch mit ihr umgegangen sind.
Ja, leider passen natürlich viele Kriterien bei Patricia. Und Finns Kinderärzte meinten auch zu mir, dass sie schon auch ein wenig diskutiert haben. Stimmt das alles, was die Patricia Lange da so erzählt? Aber letztlich hat deren Bauchgefühl schon gesagt, nee, also das muss etwas anderes sein.
Und da merkt man mal wieder, wie wichtig das ist, dass Ärzte ihre Patienten oder in dem Fall ja die Mutter ihres kleinen Patienten lange und gut kennen.
Mhm. Patricia hat also den Termin in der Praxis und sitzt dieses Mal bei Michael Krause im Behandlungszimmer. Sie ist so verzweifelt, dass sie schließlich sagt, bitte, Herr Krause, gucken Sie sich mal an, wie der Finn spuckt. Sie ist sich sicher, wenn das ein Arzt jetzt endlich mal mit eigenen Augen sieht, dann ist allen klar, dass er das nicht mit Absicht macht. Wir hören jetzt Patricia und danach Michael Krause.
Und er sagt, okay, gab ihm ein Glas Wasser zu trinken, bat ihn zu sich, Finn ist auf seinen Schoß geklettert und ich dachte, so, gleich müsste es kommen. Keine Minute später und Finn spuckte die ganze Tastatur vom Kinderarzt voll.
Also ich war da ordentlich erschrocken und dachte, nanu, also das ist nicht normal. Nee, das kann keine psychosomatische Ursache haben.
So, also Dr. Krause, ich sah, es arbeitete in seiner Mimik und er sagte zu mir, okay, eine Idee hätte ich noch.
Und die Idee von Michael Krause ist, er hat von einem Lungenfacharzt in einer Darmstädter Kinderklinik gehört, der sich auch mit Verdauungsstörungen befasst und für seine ungewöhnlichen Methoden bekannt ist, und zwar Dr. Peter Ahrens. Vielleicht kann der ja helfen. Michael Krause ruft ihn also sofort an und besorgt Patricia und Finn einen Notfalltermin.
einen Lungenfacharzt, der auch Verdauungsstörungen behandelt. Das klingt wirklich ungewöhnlich. Das musst du etwas ausführlicher erklären, Gesa.
Ja, Peter Ahrens war einer der Kinderärzte, die sich so, ich sag mal, Anfang der 2000er Jahre damit beschäftigt haben, dass chronischer Reflux nicht nur schädlich für die Speiseröhre ist, sondern auch die Atemwege angreifen kann.
Damals eine neue Theorie. Heute gilt das als wissenschaftlich gut belegt, gerade bei Kindern. Wenn immer wieder Säure aus dem Magen über die Speiseröhre hochschwappt, teilweise geschieht das auch in Form feinster Tröpfchen, dann kann sie eingeatmet werden und die Schleimhäute der Atemwege schädigen. Und die Folgen können zum Beispiel Husten, Heiserkeit, chronische Bronchitis oder auch Asthmaanfälle sein.
Genau, und das ist auch der Grund, warum Peter Ahrens irgendwann begonnen hat, sich als Kinderpneumologe mit dem Thema zu beschäftigen. Er hatte viele Kinder bei sich, die an Lungenerkrankungen gelitten haben und hat dann geguckt, wo kommt das eigentlich her? Kann es einen Zusammenhang zum Reflux geben? Und das hat dazu geführt, dass sich Peter Ahrens nicht nur mit der Lunge, sondern auch sehr intensiv mit Magen und Speiseröhre und vor allem auch mit seltenen Erkrankungen dieser Organe befasst hat.
Spannend. Ich finde es hier im Podcast natürlich immer toll, wenn Ärzte und Ärztinnen über den Tellerrand ihres eigenen Fachbereichs hinausschauen, weil das ja oft der einzige Weg ist, um vielen seltenen Erkrankungen auf die Spur zu kommen. Zurück zu Finns rätselhaftem Fall. Wie war der erste Termin bei Peter Ahrens? Mit wie viel Hoffnung ist seine Mutter dorthin gefahren?
Ja, Patricia ist mittlerweile skeptisch. Sie hat das Vertrauen in die Ärzte verloren, aber sie merkt dann doch beim ersten Gespräch, dieser Arzt ist anders. Er will alles ganz genau wissen und hört ihr auch richtig zu. Er liest sich außerdem Bericht des vorherigen Krankenhauses genau durch. Also den Bericht, in dem stand, dass es am ehesten ein Reflux ist oder eben nichts beziehungsweise alles psychisch sei.
Ja, und dann nahm er den Bericht und hat gesagt, wissen Sie, was ich davon halte? Hat den vor mir zerrissen.
Okay, da fehlen mir fast die Worte, Gesa. Krasse Geste von Peter Ahrens, fast wie aus so einem besonders dramatischen Drehbuch. In all den vielen Fällen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben, fällt mir ehrlich gesagt nichts Vergleichbares ein. Dir?
Nein.
Habt ihr schon mal was Ähnliches erlebt beim Arzt? Dann kommentiert doch gerne oder schreibt. Du hast Peter Ahrens ja auch interviewt. Wie hat er diese Situation denn beschrieben?
Ja, also am Schmunzeln in seinem Gesicht habe ich erkannt, dass so eine Aktion durchaus zu ihm passt. Den Grund dafür hat er aber etwas nüchterner erzählt.
Ja, das war irritierend, muss man sagen. Das waren ja nun auch Spezialisten, aber die Arbeit in dieser Klinik war aus meiner Sicht empathiefrei und wenig professionell.
Ja, deutliche Worte, aber wo er recht hat, hat er recht. Mhm. Was hat er dir denn im Interview erzählt? Wie war nach dem ersten Gespräch sein professioneller Eindruck von dem Fall?
Ja, Peter Ahrens hat direkt einen Verdacht. Alles, was Patricia ihm erzählt hat, weist für ihn in eine ganz bestimmte Richtung. Und das hat sie ja nicht zum ersten Mal erzählt. Es steht sogar auch im Anamneseabschnitt des Krankenhausentlassungsberichts. Doch hier hat man der Beschreibung, wie Finn spuckt und auch wie das Erbrochene aussieht, gar keine Bedeutung beigemessen. Bei Peter Ahrens ist das anders.
Das Wesentlichste war, dass Finn Essen in seiner unmittelbaren Form wieder erbrochen hat. Also es war gut erkennbar, wenn er Spaghetti mit Tomatensauce gegessen hatte. Und das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass das Essen niemals im Magen war.
Ihr erinnert euch, das ist die Stelle zu Beginn, wo Patricia meinte, das Essen kam unverdaut wieder raus und hat auch nicht irgendwie nach Magensäure gerochen.
Genau, und für Peter Ahrens ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass das Problem nicht im Magen liegt, sondern davor.
Und Dr. Ahrens sagte, ich weiß, was der hat. Und ich dachte noch so, ja. Das ist jetzt so eine Nummer, um mich halt ein bisschen geschmeidiger zu machen. Er sagte, nee, ich glaube, ich weiß, was der hat und wir werden es beweisen.
Okay, Patricia ist also ganz schön baff und hat auch so ein bisschen Zweifel.
Ja, genau. Und dann kommt die nächste Überraschung. Sie soll gleich am nächsten Tag mit Finn wiederkommen und Finns Lieblingspudding mitbringen. Vanillepudding mit Schokotupfern. Denn bei Finn soll ein sogenannter Breischlucktest gemacht werden.
Ein Breischlucktest, das ist eine ganz spezielle Röntgenuntersuchung. Dafür muss die untersuchte Person ein Kontrastmittel trinken, das so eine breiige Konsistenz hat. Und während sie dieses Kontrastmittel herunterschluckt, werden dann Röntgenaufnahmen oder eine Röntgenvideoaufzeichnung gemacht. Auf denen kann man dann den Brei sehen und kann auch sehen, ob er problemlos durch die Speiseröhre läuft oder ob die Röhre irgendwo verengt ist oder es Strukturen, zum Beispiel Tumore gibt, die ein, ich sag mal, Durchflutschen der Nahrung behindern. Erwachsene müssen dafür das Kontrastmittel in seiner puren Form trinken. Ich habe für unsere Aufzeichnung versucht herauszufinden, wie das schmeckt und habe in einem Patientenforum die Beschreibung gefunden, es würde an sehr bitteren, selbstgebrannten Kräuterschnaps mit Lakritze erinnern. Kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Für Kinder ist das so oder so aber sicher nicht der Hit.
Ja, deshalb mischt Peter Ahrens das Kontrastmittel in den Lieblingspudding und füttert Finn mit kleinen Happen.
Und Finn aß bereitwillig, ich hatte ihm alles erklärt und er wusste, da wird jetzt ein Video von seinem Bauch gemacht und er ließ das alles mit sich geschehen. Und ich drehte mich um und schaute mir diesen Röntgenfilm an. Und ich dachte, krass, der kann ja gar nicht essen, das geht ja gar nicht. Das geht ja, das ist ja schlimmer, wie ich jeweils gedacht habe.
Das Bild hat einen sehr eindeutigen Befund ergeben. Wir haben weder Hinweise für Verengungen der Speiseröhre noch für Strikturen gesehen. Wir haben aber sehr deutlich gesehen, dass direkt am Übergang der Speiseröhre zum Magen ein Stopp ist und dass die Speiseröhre auch schon deutliche Veränderungen im Sinne einer massiven Aufweitung hatte.
Und damit ihr jetzt die ganze Tragweite dieses Befundes versteht, müssen wir hier auch ganz kurz stoppen und darüber sprechen, was beim Schlucken zwischen Speiseröhre und Magen normalerweise passiert. Die Speiseröhre transportiert euer Essen mit so wellenförmigen Muskelkontraktionen, also zusammenziehen, entspannen, zum Mageneingang. Und der Mageneingang, das ist ein ringförmiger Schließmuskel, der entspannt sich daraufhin reflexartig, lässt den Speisebrei durchrutschen in euren Magen und verschließt sich dann wieder. Wie gesagt, das ist der normale, gesunde Ablauf. Was Peter Ahrens und Patricia jetzt auf Finns Röntgenbild sehen, ist, dass sich der Pudding vor dem Magen staut und eben nicht einfach durchrutscht.
Ganz genau. Und das ergibt so ein typisches Bild, das Ärztinnen und Ärzte auch Vogelschnabelzeichen oder Bild nennen. Bedeutet, der Kontrastbrei läuft nur noch durch eine ganz schmale, millimeterbreite Öffnung in den Magen, wenn überhaupt. Und das sieht im Röntgenbild dann aus wie so ein zugespitzter Vogelschnabel oder auch wie eine Art Sektglas. Und dieses Bild ist ganz typisch für eine Erkrankung, die sich Achalasie nennt.
Ich stand da, sah den Dr. Ahrens an. Dr. Ahrens sah mich an, sagte noch gar nichts. Und ich sagte noch, krass, wir haben die Diagnose, oder? Und er nickte und sagte, ja, die haben wir jetzt. Wir haben die Diagnose. Und boah, ich war so erleichtert. Ich dachte, das gibt's nicht. Dieses Kind war so kaputt im Bauch und... Und wie werden nun die Psychiatrie verwiesen worden für nix?
Boah, da steigen mir auch gerade richtig die Tränen in die Augen.
Ja.
Gesa, jetzt lass uns doch über diese in diesem Fall ja wirklich überfällige Diagnose sprechen. Achalasie. Das ist eine seltene Erkrankung, bei der Nervenzellen in der Speiseröhre absterben. Warum das passiert, das weiß man noch nicht genau. Was man weiß, ist, dass diese Nerven normalerweise für die Entspannung der Speiseröhrenmuskeln verantwortlich sind. Und wenn sie diese Aufgabe nicht mehr erfüllen, dann kann sich die Speiseröhre nicht mehr richtig bewegen und der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen kann sich auch nicht mehr richtig öffnen. Das bedeutet, der Speisebrei sammelt sich vor dem Mageneingang und die Speiseröhre wird am unteren Ende dann über die Zeit auch immer breiter.
Bei Finn wurde zur Bestätigung der Diagnose dann auch noch eine weitere wichtige Untersuchung ergänzt, die HR-Manometrie. Dabei wird eine dünne Sonde durch die Nase in die Speiseröhre geleitet und es wird der Druck gemessen, der dort herrscht. Diese Untersuchung war bei Finn sehr eindeutig, denn er hat sich prompt wieder durch den ganzen Raum erbrochen und das ist letztlich der Beweis. Denn die Sonde misst dabei, dass Finns Speiseröhre statt wellenartiger Bewegung nur noch einen gleichmäßigen großen Druck ausübt und der Magenübergangsmuskel gar nicht mehr entspannen kann.
Was sein ständiges, schwallartiges Erbrechen erklärt und natürlich auch, dass er kaum was drin behalten konnte.
Im Interview hat Peter Ahrens dann auch nochmal hervorgehoben, wie unglaublich Patricias Leistung in diesen 2 Krankheitsjahren war.
Also es ist mir ehrlich gesagt heute noch ein Rätsel, wie die Mutter geschafft hat, dieses Kind zu ernähren. Erklären kann man das eigentlich nur mit der unendlichen Geduld, die viele Mütter zeigen, wenn sie so schwer ernährbare Kinder haben.
Ja, aber ist ja nicht nur das, auch dass sie das die ganze Zeit allein gestemmt hat und dabei teilweise ja auch gegen die behandelnden Ärzte ankämpfen musste. Also wirklich Riesenleistung.
Ja, das finde ich auch.
So, das Wichtigste war natürlich erstmal, endlich die richtige Diagnose zu finden. Aber nun musst du bitte noch auflösen, ob Peter Ahrens Finn auch erfolgreich behandeln konnte.
Ja, also Achalasie ist nicht heilbar, aber man kann durch Operationen Linderung verschaffen. Da gibt es verschiedene Techniken, den Magenzugang wieder zu öffnen. Bei Finn machen die Ärzte damals eine sogenannte Ösophagusmyotomie und eine Hemifundoplikatio.
Okay, schwierige Begriffe. Mhm. Bei diesem Eingriff, da wird der untere Teil des Speiseröhrenmuskels gespalten, damit er sich nicht so stark zusammenziehen kann und das Essen wieder besser in den Magen rutscht. Und außerdem wird der obere Teil des Magens teilweise um die Speiseröhre gelegt und fixiert, damit auch nichts mehr aus dem Magen zurückfließen kann.
Finn übersteht die Operation gut und es geht ihm schon bald wieder besser.
Er fing wieder an, auf Spielplätze zu gehen, er fuhr wieder Fahrrad, er hat wieder am Leben teilgenommen. Also es war so schön zu sehen und es war so eine Erleichterung. Es war so erleichternd.
Ja, die ersten Jahre nach der OP macht die Speiseröhre tatsächlich noch häufiger wieder dicht. Doch die Lösung liegt dieses Mal auf der Hand. Immer mal wieder muss deine Speiseröhre in einem kleinen Eingriff geweitet werden, damit das Essen wieder besser flutscht. Aber seit der Pubertät hat er keine Probleme mehr.
Wahnsinn, Gesa, was für eine Geschichte, was bei mir echt hängen bleibt, ist, welche negativen Folgen, Klischees und Vorurteile oder auch schlicht Unwissen über das Down-Syndrom bei Ärzten oder Ärztinnen haben können. Vieles ist in Finns Fall ja einfach völlig falsch interpretiert worden. Dass er klein und dünn ist, wurde viel zu lange als normal angesehen. Dass er einen Arzt anlächelt, das wurde nicht als Angstreaktion erkannt. Und dass er und seine Mutter so eine enge Beziehung haben, das hat am Ende ja sogar dazu geführt, dass Patricia ein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom unterstellt wurde. Klar, das ist ein Einzelfall und ich will das hier auf gar keinen Fall verallgemeinern. Aber ich finde schon, dass man aus diesem Fall mitnehmen kann, wie wichtig es ist, offen und vorurteilsfrei zu bleiben.
Ja, und gerade Wissen ist wichtig und hätte in Finns Fall wahrscheinlich geholfen, schneller zur Diagnose zu kommen. Denn Achalasie ist zwar bei Kindern sehr selten, was sicher dazu beigetragen hat, dass die Kindergastroenterologen das nicht in Betracht gezogen haben. Aber Peter Ahrens hat mir erzählt, dass er im weiteren Verlauf noch ein bisschen geforscht und herausgefunden hat, dass es tatsächlich eine Häufung bei Kindern mit Trisomie 21 gibt.
Ich habe auch nochmal nachgelesen und in einem Fachartikel die Info gefunden, dass Achalasie bei Patienten mit Down-Syndrom etwa 200 Mal häufiger ist als in der Allgemeinbevölkerung. Und ja, das ist natürlich extrem wichtig zu wissen. Und ihr wisst es jetzt nach unserer Folge. Wenn ihr also im medizinischen Bereich arbeitet, wer weiß, wozu dieses Wissen nochmal gut ist. Gesa, ich habe das Gefühl, dass wir hier wieder in Richtung Rekordlänge unterwegs sind. Mhm. Daher, bevor wir es überreizen, wie geht's Finn heute? Was sind seine Pläne?
Ja, Finn ist mittlerweile 18 Jahre alt und wird bis heute von Peter Ahrens Nachfolgern in den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret betreut. Und die Ärzte dort hat er so lieb gewonnen, dass er jetzt selbst in der Krankenpflege arbeiten möchte. Neulich durfte er sogar schon mal ein Praktikum auf der Station machen.
Ach toll.
Ja, ansonsten spielt er gerne Hockey, liebt das Tanzen und gewinnt weiterhin die Herzen aller Menschen um sich herum, mich eingeschlossen. Ob er mit der Speiseröhre in Zukunft wieder Probleme haben wird, ist wahrscheinlich. Die Achalasie ist eine fortschreitende Erkrankung, aber zumindest wissen dann alle Beteiligten, woran es liegt.
Ich drücke Finn ganz, ganz doll die Daumen und wünsche ihm und Patricia weiterhin alles Gute. Und bei dir bedanke ich mich für diese sehr besondere Geschichte.
Sehr gerne.
Habt ihr Anmerkungen zum heutigen Fall, Fragen, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann ab damit in die Kommentare oder aber schreibt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Und jetzt habe ich wie immer noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch. Bei uns hört ihr spannende Ermittlungsfälle aus der Welt der Medizin. Wenn ihr Krimi auch klassischer und dazu noch Norddeutsch mögt, dann hört rein bei True Crime Hamburg, der Polizeipodcast. Dort sprechen der Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt und Hamburgs Polizeipräsident außer Dienst, Ralf Martin Meyer, über einige der spektakulärsten Kriminalfälle aus Hamburg. Es geht um einen Säuremörder, es geht um Einbruchserien auf der Reeperbahn und die Zielfahndung nach einem der gefährlichsten Bankräuber Deutschlands. True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
ARD